Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 23. September. Heute mit einer Spezialausgabe von Trump Watch mit einem Blick nicht zurück, sondern nach vorne. US-Präsident Donald Trump sitzt immer noch fest im Sattel. Ein Jahr vor den Wahlen in den USA. Trotzdem könnte er zu Fall gebracht werden, sagt USA-Kenner und Journalist Max Böhnel.
Konkreter heißt es, dass Trump verlieren wird, wenn eine Rezession eingetreten ist und spürbar geworden ist bis dahin. Und er wird verlieren, wenn mehr Demokraten und Unabhängige als 2016 bei den letzten Präsidentschaftswahlen wählen gehen und nicht zu Hause bleiben.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die Schweizer Vermögen wachsen und sind immer ungleicher verteilt. Das geht aus den Steuerdaten von 2003 bis 2015 hervor. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat sie ausgewertet. In der untersuchten Periode hat das reichste Prozent der Schweizer Haushalte sein Vermögen um fast 43% gesteigert. Bei den unteren drei Vierteln waren es rund 19%. Rund jeder vierte Schweizer Haushalt hat gar kein Vermögen. Die höchsten Vermögen pro Einwohnerin verzeichnen die Kantone Schwyz, Nidwalden und Zug, das tiefste der Kanton Freiburg. Das Gesamtvermögen aller Schweizer Haushalte betrug Ende 2015 rund 1.800 Milliarden Franken. Pro Person macht das rund 200.000 Franken. Die Migros Aare krempelt den Kulturbereich um. Künftig will sie keine eigenen Projekte mehr entwickeln, sondern nur noch Projekte finanziell unterstützen, sagt Migros Aare-Chef Anton Goymann gegenüber der Zeitung Der Bund. Gleichzeitig werden im Kulturbereich 4 Stellen gestrichen. Entlassen werden unter anderem die Leiterin von Kulturprozent und die verantwortlich für die Kunstsammlung der Migros Aare. Dabei handle es sich nicht um Sparmaßnahmen, sondern um eine Neuausrichtung, meint Goymann. Letzte Woche gab die Migros Aare bekannt, insgesamt 300 Stellen zu streichen, was für breite Kritik sorgte. Der älteste und einer der weltweit größten Reisekonzerne ist pleite. Sämtliche Rettungsversuche für den britischen Reisekonzern Thomas Cook sind gescheitert. Rund 22.000 Mitarbeitende haben keine Arbeit mehr. Zudem müssen rund 600.000 UrlauberInnen zurückgeholt werden. Dafür startet Großbritannien nun die größte Rückholaktion in Friedenszeiten, so der britische Verkehrsminister. Der fast 180 Jahre alte Reisekonzern Thomas Cook betrieb Hotels, Ferienressorts, Fluggesellschaften und Kreuzfahrten. In den vergangenen Jahren litt der Konzern zunehmend unter den Dumpingpreisen in der Branche und den anhaltenden Unsicherheiten rund um den Brexit. Luxemburg drängt auf einen Verteilschlüssel für aus der Seenot gerettete Geflüchtete und eine neue EU-Seenotrettungsmission. Es sei ein Gebot der Humanität, dass alle EU-Länder ihren Teil beitragen zur Lösung der Mittelmeerkrise, sagte der luxemburgische Außenminister kurz vor dem Treffen in Malta. Heute treffen sich dort mehrere EU-Innenminister, um über die Mittelmeerkrise zu beraten. Damit wollen sie die teils wochenlangen Blockaden von zivilen Rettungsschiffen beenden. Im Vorfeld hatte sich auch bereits der deutsche Innenminister Horst Seehofer bereit erklärt, einen Viertel der geretteten Flüchtlinge aufzunehmen. Heute beginnt in New York der Klimagipfel der Vereinten Nationen UNO. Anders als bei der UNO üblich, dürfen diesmal nicht alle Staats- und Regierungschefs sprechen, sondern nur jene, die konkrete neue Pläne für den Klimaschutz vorlegen. Darunter sind unter anderem auch China, Deutschland oder die Schweiz. Derweil glänzt US-Präsident Donald Trump durch demonstrative Abwesenheit. Er hält gleichzeitig ebenfalls im Hauptquartier der Vereinten Nationen eine Gegenveranstaltung ab, wo es um den Schutz von Religionsfreiheit geht. Zum Klimatreffen schicken die USA lediglich eine Abteilungsleiterin des Außenministeriums. Mehr zum US-Präsidenten gleich in dieser Sendung. Zum Wetter. Morgen Dienstag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken mit kaum Regen bei 17 Grad. Am Mittwoch gibt es am Morgen noch wenig Regen, am Nachmittag erneut Aufhellungen bei ebenfalls 17 Grad.
Rabe Info.
Vor 32 Monaten bestieg Donald Trump den amerikanischen Thron. Seither schaltet und waltet er im noch mächtigsten Land des Planeten. Und er bewegt sich wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen durch die Weltpolitik. Das passt, ist doch der Elefant, das offizielle Maskottchen seiner republikanischen Partei. Seit 32 Monaten sprechen wir einmal pro Monat in unserer Rubrik Trump Watch über das, was hinter den Kulissen des großen Trump-Theaters passiert. Heute in dieser Spezialausgabe schaut Michael Spahr gemeinsam mit dem Journalisten und USA-Kenner Max Böhnl in die Zukunft, ein Jahr vor den US-Präsidentschaftswahlen 2020.
Max Böhnl, wir befinden uns ungefähr ein Jahr vor dem heißen Wahlkampf in den USA zwischen wahrscheinlich Donald Trump und jemand aus der Demokratischen Partei. Kann man jetzt schon sagen, wer diesen Kampf gewinnen könnte?
Also die Ausgangslage ist wie immer bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen ein Jahr davor. Inzwischen nimmt der Vorwahlkampf an Fahrt auf. Bei den Republikanern, wie du ja schon gesagt hast, steht Trump als amtierender Präsident vor keiner ernsthaften Herausforderung parteiintern. Bei den Demokraten ist es das Gegenteil. Vor ein paar Monaten waren es gut 2 Dutzend Interessenten, die sich um die Kandidatur gegen Trump aufstellen lassen wollten. Und nach den 3 TV-Debatten in den letzten Wochen, in denen diese Interessenten gegeneinander antraten, haben sich bis heute nur noch um die 10 Bewerber herauskristallisiert. Und unter den 10 ragen 3 heraus, Umfragen zufolge. An erster Stelle steht Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident von Barack Obama. Und auf Rang 2 und 3 inzwischen ziemlich gleich auf befinden sich Bernie Sanders, der demokratische Sozialist und Senator aus Vermont, und die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts. Und hinter diesen 3, Biden, Sanders und Warren, ist Umfrage zufolge erstmal eine Lücke. Und dann befinden sich im einstelligen Prozentbereich Namen wie Kamala Harris, Pete Buttigieg oder Andrew Young.
Es wird also wahrscheinlich zu einer Ausmarschung dieser 3 Top-Gesetzten kommen bei der Demokratischen Partei. Es sind sehr unterschiedliche Kandidaten und eine Kandidatin. Haben alle 3 eine Chance, in einem Jahr gegen Trump zu gewinnen?
Also Umfragen zufolge, die man mit Vorsicht genießen muss, weil es ja noch, weil die Wahlen erst in einem Jahr stattfinden. Umfragen zufolge würden sowohl Biden als auch Sanders und Warren, aber und sogar andere Demokraten gegen Trump gewinnen, wenn die Wahlen heute wären. Aber solche Umfragen, wie gesagt, sind wenig aussagekräftig, denn sie hängen davon ab, wer gerade gefragt wird, wer weshalb wie antwortet. Es sind Stimmungsbilder. Sozialwissenschaftler sagen allerdings, dass 2 grobe Kriterien ausschlaggebend sein werden, wer die Wahl gewinnt. Und zwar die wirtschaftliche Situation im Herbst nächsten Jahres und die Wahlbeteiligung. Und konkreter heißt es, dass Trump verlieren wird, wenn eine Rezession eingetreten ist und spürbar geworden ist bis dahin. Und er wird verlieren, wenn mehr Demokraten und Unabhängige als 2016 bei den letzten Präsidentschaftswahlen wählen gehen und nicht zu Hause bleiben.
Vor 4 Jahren hat die Demokratische Partei am Schluss Hillary Clinton ins Rennen geschickt und nicht Bernie Sanders. Bernie Sanders als jemand vom linken Flügel. Hierzulande würde man sagen, ein Sozialdemokrat, dort wird er als Socialist bezeichnet. So einer hätte gar keine Chance gegen Trump. Wie sieht es denn heute aus? Würde Bernie Sanders der offizielle Kandidat der Demokratischen Partei werden?
Ich denke schon, wenn sich, es gibt ja innerhalb der Demokratischen Partei Flügel und Interessensgruppen und der progressive Flügel, der sozialdemokratische Flügel wird vertreten durch Sanders oder auch durch Elizabeth Warren, die ja ähnliche politische Positionen vertritt. Und dieser progressive Flügel der Demokraten ist seit Sanders parteiinterner Kandidatur 2015 massiv angewachsen. Alle anderen außer Sanders und Warren sind Zentristen, die keine Reformen einleiten wollen. Wobei, um nochmal auf Sanders, auf die Unterschiede zwischen Warren und Sanders zurückzugehen, beide unterschiedliche gesellschaftliche Unterstützersegmente haben. Sanders kann sich vor allem auch auf junge Menschen stützen, aber auch auf Nicht-Weiße aus den unteren Schichten, der Working Class. Dort kommt er gut an. Sanders kommt sogar bei manchen Republikanern an, vor allem wegen seiner Forderung nach Medicare for All, nach einer allgemeinen Krankenversicherung. Und Warren findet vor allem Unterstützung bei Menschen mit Universitätsabschluss. Entscheidend für einen Wahlgewinn wäre aber, dass Sanders oder Warren die volle Unterstützung der Parteioberen hätten, die aber eher zentristisch und sogar neoliberal orientiert sind. Das ist die alte Garde, die damals auf Clinton setzte und heute auf Biden setzt.
Ein wichtiger Punkt vor 3 Jahren war, dass Trump gewählt werden konnte, war, dass viele linke Kräfte Hillary Clinton die Wahl verweigert hatten. In den letzten Jahren, wir haben Max Böhnl auch schon ein paar Mal darüber gesprochen auf Radio Rabe, hat es eine sehr starke linke Oppositionsbewegung, eine außerparlamentarische Bewegung gegeben. Es gab große Demonstrationen. Wie wichtig ist diese Bewegung heute noch für die Wahlen dann in einem Jahr?
Die außerparlamentarische Opposition, die Nichtregierungsorganisationen, die Verbände, die Bürgerrechtsorganisationen, junge Menschen, die Sanders-Leute, alle sind sehr, sehr motiviert, Trump wieder loszuwerden, die Republikaner wieder loszuwerden und endlich Politiker zu wählen, die für dringend notwendige Reformen sorgen im ganzen Land. Zurückgehend auf 2015, als Sanders kandidierte, da hat Sanders sehr viel zur Politisierung beigetragen. Vor allem im Rahmen dieser Klimabewegung, auch in den USA, sind Themen wie der Green New Deal relativ gut verankert. Green New Deal, die Forderung nach einem Green New Deal, ist auch eine Hauptforderung von Bernie Sanders, auch von Elizabeth Warren. Insofern denke ich, dass die vor allem die Klimawandelbewegung großen Einfluss haben wird auf die Wahlen. Das Problem ist, wenn man wieder sich das die außerparlamentarische Opposition allgemein betrachtet, ist, wie so oft in den USA, dass ein Großteil der Politisierung sozusagen eine Innensicht ist, eine Innensicht auf die amerikanische Innenpolitik. Außenpolitisch ist diese Opposition, sind diese Gruppierungen relativ schlecht aufgestellt. Sie sind nicht so interessiert. Ein Beispiel dafür ist die Friedensbewegung, die zu Zeiten von Präsident Bush mehr als 500.000 Menschen auf die Straßen gebracht hat. Diese Friedensbewegung ist seit Obama, der ja auch als Friedenspräsident dann sich so gerierte, seitdem ist die Friedensbewegung am Boden.
Das sagt Max Böhnl in unserem Skype-Gespräch mit ihm in New York. Wir sprechen gleich noch über die Wähler und Wählerinnenschaft von Donald Trump selbst. Zuerst hören wir You and the Cockroach von Hobo Johnson and the Lovemakers.
Okay, picture this. There's this cold floating rock, right? And at the bottom of the rock, there's this ocean. At the bottom of the ocean, there's these little teeny amoeba, right? And after millions of years, these amoeba, they start turning into fish and swimming around. I don't know how it works, but it does. So these amoeba, right? The amoeba fish are swimming around until one day one of these fish was like, you know what? I fucking hate the ocean. It sucks. It's cold. It's wet. I'm done. I'm done. So he grabs these fucking little things. They're called hands and feet, and he connects them to his body, and he crawls out of this ocean, right? And when he gets onto the bank, guess what he sees? He looks around. He sees a female fish, and she's beautiful. Oh, my God, stunning. So they talk. They talk for a few days, and they start, you know, after a few days, they start mashing parts because that's what happens, right? So they mash parts, and then all these babies get born. And after millions of years, these babies shed their scales, shed their fins until they start standing upright. And one day, they fucking, their brains get so big that they understand these really scary concepts. And one of the concepts is that they're going to
die.
And what's scarier than knowing you're gonna die? Nothing to me. So one day this guy's like, you know what? I'm gonna create something that makes me not afraid of dying, right? So he comes up with it, and it's actually called this thing that you may know as it's called
religion.
And this religion causes a bunch of
conflict.
Bang, bang, bang. That's literally what it sounds like. So with all of this
conflict,
I understand they need some orders to create this thing called
government
to keep each other in line. But guess what? It actually doesn't happen like that. Guess what it creates? It creates a bunch more
conflict.
Oh my God. And out of all this conflict arises a president. And this president is orange. He's got orange hair. It's parted to the side. It looks really dumb. He's chubby and he's got little sausage fingers. They look like little Smokies. I personally love little Smokies. Either way, he starts arguing with his leader on the other side of the world. He's got a bowl cut. He's similarly pudgy. He's got sausage fingers too. I don't know what it is with guys with sausage fingers, but it messes their minds up, right? So they start bickering like little children. One day, the guy with the orange hair is just like, you know what? I'm gonna fucking do it. I got a small dick. I ain't got nothing to lose. So he gets his thing and he presses the button and it just goes.
What's the only thing that survives nuclear war? Everyone say it on five. One, two, three, four. Five.
Cockroaches!
So the cockroaches are really small, but after millions of years, they start getting bigger. Then one day, they start losing their fucking shells and losing their fucking antennas. And then they fucking brains get so big, they understand these really scary concepts. And the concepts that they're going to
die!
But guess what? They don't want to die, so they create this new thing called
religion.
But it creates a newer thing called
conflict.
So they need to protect each other. So they create
government.
But then it creates even more
conflict.
Oh my God! And out of the conflict arises this fucking president. And he's a cockroach. He's a little small boy. And he gets really fucking insecure about his place in the world. Ha ha ha. Classic. So he finds some guy to project onto, and they start bickering. And he bickers and bickers. The other guy's like, fuck you. The other guy's like,
fuck you, motherfucker.
But he has to go to his top cockroach scientist because guess what? Nukes don't fucking work on cockroaches. It bounces off them like a soft ocean breeze. So the president fucking, he's like, okay, I'm gonna do it. So he devises a new missile. He talks to his top cockroach scientist. Imagine that, a big human-like cockroach in a fucking lab suit with glasses on. So he fucking tells him, he's like, we need a missile that kills cockroaches. So the scientist's like, okay, I got it. It's gonna be a missile. And on the end of the missile, instead of a nuke, it's one giant, president. It's a giant. It's a giant. Shoot. Classic.
Classic.
Classic. Classic. Classic.
I mean, we just trying to chill. We didn't come here to show off or, like, floss our shit or anything like that. We just came to chill and have fun. And I guess that's what life's all about. Let go.
Rabe Info.
Damit Trump wiedergewählt werden könnte, braucht Trump ja auch selber eine große Unterstützung, vor allem in gewissen Bundesstaaten, mit denen er dann genug Elektorenstimmen holen kann. Wie fest sitzt er denn bei seiner Wähler- und Wählerinnenschaft überhaupt noch im Sattel? Ist da eine große Enttäuschung da? Oder gäbe es nach wie vor genug Leute, die ihn wieder unterstützen und ihm weitere 4 Jahre im Weißen Haus erlauben würden?
Trump hat ja selber einmal gesagt, ich könnte auf der Fifth Avenue in Manhattan jemanden am helllichten Tag erschießen und ich würde trotzdem gewählt werden. Und da hat dann jemand zynisch hinzugefügt, und Trump würde gerade deshalb wieder gewählt werden. Also im Ernst, Trumps Wähler von vor 3 Jahren, also im Herbst 2016, sind schon etwas weniger geworden. Etlichen dämmert es, dass Trump seine Versprechen auf wirtschaftliche Verbesserungen nicht eingehalten hat. Das Stichwort Handelskrieg mit China und die Farmer im Mittleren Westen, die darunter leiden. Oder auch die deklassierten Arbeiterschichten im sogenannten Rust Belt, die Trump aus Protest wählten, weil er versprochen hatte, dass er auch dort der Anwalt des kleinen Mannes sein werde. Also einen Teil dieser Menschen, glaube ich, wird Trump nicht mehr wählen. Vielleicht zu Hause bleiben, nicht an die Urnen gehen. Aber die große Mehrheit seiner Wähler hält treu zu ihm. Die allergrößte Mehrheit seiner Wähler hält zu ihm, wie auch der rechte Fernsehsender Fox. Das ist der größte Meinungsverbreiter in den ganzen USA. Und was die Republikanerpartei angeht, hier und dort hört man zwar, dass sich ein Politiker aus dem Amt verabschiedet und zurückzieht, aber auf den oberen Ebenen der Partei kann Trump voll auf Unterstützung zählen.
In den USA spielt es ja manchmal auch eine Rolle, ob ein Präsident in einen Krieg verwickelt ist und somit einerseits zwar viele Menschen in den Tod schickt, andererseits aber auch so etwas wie ein Stück Sicherheit darstellt, also dass man dann vielleicht sogar ein bisschen eher zum schon gewählten Präsidenten hält, als dass man jemanden neuen wählen würde. Läuft diese Diskussion, könnte Trump sogar jetzt noch einen Krieg im Iran oder so anzetteln, um seine Wahlchancen zu erhöhen? Oder raten ihm seine beratenden Gremien eher davon ab?
Also erst vor ein paar Tagen hat Trump den Hardliner John Bolton, der noch weiter rechts von ihm stand, ein außenpolitischer Hardliner, rausgeschmissen. Und wie man hört, gab es heftige Differenzen zwischen Trump und Bolton, gerade in der Sache, in Angelegenheiten wie militärische Intervention in andere Länder. Und Trump ist mein Eindruck, versteht sich als Showman und als Geschäftsmann. Und ich glaube schon, dass langfristig gesehen er versucht, möglichst die USA herauszuhalten aus militärischen Konflikten oder beziehungsweise rauszuhalten, fernzuhalten von Interventionen. Allerdings ist dann die Frage, wozu ist er bereit, wenn seine Macht bröckelt und wenn er den Eindruck hat, dass er die Wahlen verlieren wird? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke schon, dass Trump dann möglicherweise sich als Commander-in-Chief inszenieren könnte und auf Krieg setzt, womit, und das zeigt auch die Geschichte, womit ein Großteil der verunsicherten Wähler oder der Unzufriedenen mit Trump sich wieder hinter den Präsidenten stellen würden. Das ist eine große Gefahr, ja.
Max Bönel ist deutscher Journalist, lebt in New York und arbeitet regelmäßig für deutschsprachige Medien wie die WOZ, Radio SRF oder Deutschlandfunk.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's vom Rabe Info für heute. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen wieder um 11 Uhr. Podcasts und Hintergründe zu einzelnen Beiträgen gibt's jederzeit auf info.rabe.ch. An dieser Sendung mitgewirkt hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmer Gall. Die wünscht einen guten Tag. Bleibt dran, habt's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.